50 Jahre Telefonseelsorge. Das große Interview zum Geburtstag.
Wir sind im Jubiläumsjahr, und zwar im Jubiläumsjahr der Telefonseelsorge. Und ich treffe mich genau deshalb mit Birgit Knaz und Dr. Stefan Schumacher. Die beiden leiten nämlich die Telefonseelsorge Hagen-Mark. Und wir sprechen mal darüber, was dieses Jubiläumsjahr so mit sich bringt und was für Gedanken man sich so macht in so einem Jahr 50 Jahre Telefonseelsorge. Herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle.
Danke, sehr
schön,
gerne,
dass Sie uns eingeladen haben.
Meine erste Frage wäre, die Anfänge der Telefonseelsorge, was wissen Sie darüber? Weil da waren Sie beide ja nicht dabei, richtig?
Stimmt. Genau. Wir waren zwar schon auf der Welt, aber
noch woanders beschäftigt.
Über die Anfänge der Telefonseelsorge, die waren 69, fing das an in Hagen, dass sich evangelisch und katholischerseits interessierte Menschen getroffen haben, weil es war von Anfang an klar, dass es eine ökumenische Einrichtung werden sollte. Und dieser, so nannte er sich damals Initiativkreis, hat sich dann in Deutschland informiert, ist nach Berlin gefahren, wo es die älteste Telefonseelsorge in Deutschland gibt, und hat da hospitiert und gesagt, genau das ist unser Konzept für Hagen. Wir wollen es ehrenamtlich, wir wollen es kompetent und wir wollen eine Erreichbarkeit rund um die Uhr. So, und damit war dann halt die Idee geboren und das Konzept war von Anfang an klar. Ja, das waren dann die Anfänge und dann ging es halt darum, Leute zu finden für die erste Ausbildung, einen Leiter zu finden, einen evangelischen Leiter zu finden, also so. Mhm.
Ja, 1974 war es dann soweit, ne? Am 2. April ist dann die Telefonseelsorge, heute würde man sagen, online gegangen, damals noch geschaltet worden,
ja,
ne? mit einer Telefonnummer. Und ich glaube, es waren 55 ehrenamtliche Frauen und Männer, die das übernommen haben, die Dienste. Und da muss ich sagen, habe ich schon Respekt vor. So, wenn so eine Telefonseelsorge ganz ohne Mitarbeiterschaft aus dem Boden gestampft wird, wie viel Ausbildung man da machen muss, wie viele Gruppen, ne, um auf einen Schlag über 50 Leute zusammenzukriegen, die man ja mindestens braucht, um rund um die Uhr Dienst zu machen. Also eigentlich sind 60, 70 Leute schon nötig, damit man rund um die Uhr Telefondienst anbieten kann. Das ist schon eine beeindruckende Zahl gewesen.
Ja, finde ich auch, wenn Sie das so jetzt sagen. Das hätte mich nämlich interessiert, mit wie vielen Leuten ist die Telefonseelsorge denn an den Start gegangen und wie kann man sich das wirklich praktisch vorstellen? Also
es gab so große Bewerbungsphasen und insgesamt haben sich 120 Menschen aus Hagen und der Umgebung beworben, also mit Iserlohn und Plettenberg, Werdohl, so. Und diese 120 sind so ein Auswahlverfahren durchgelaufen und man hatte die Idee für dieses Auswahlverfahren eben aus der Telefonseelsorge Berlin und Dortmund, die das ja schon länger gemacht haben, und ist dann mit insgesamt 10 Ausbildungsgruppen mit 8 bis 10 Leuten gestartet. Mhm. So muss man sich das vorstellen.
Wo war denn die Telefonseelsorge zu Anfang verortet? Wissen Sie das?
In Berlin.
Ja, und hier in Hagen.
Hier in Hagen. Achso, welche Adresse war das?
Bergischer Ring.
Das war immer von Anfang an Bergischer Ring.
Genau, das hieß früher Gartenstraße, ja, aber das ist umbenannt worden in Bergischer Ring. Das war eine Wohnung vom evangelischen Pfarrer Asselmeier, heißt der.
Okay.
Ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen.
Und da gab es einfach verschiedene Räume mit verschiedenen Telefonen.
Wie eine Wohnung.
Am Telefon gesessen.
Genau, wie eine Wohnung. Über der Post war das. Da war die Post früher dann drunter. Und genau, da gab es dann ein Telefonzimmer und es gab einen großen Gruppenraum, ne, oder so ein Wohnzimmer war das ja dann, ne, als Wohnung, das konnte man als Gruppenraum nutzen. Und dann noch 2 kleinere Räume, die für das Sekretariat und für die Hauptamtlichen. Ja, das war richtig niedlich und nett, so, ne? Und natürlich geheim und anonym. Mhm.
Geheim und anonym, ja. Und wenn man sich das so vorstellt, da gab es noch keinen Anrufbeantworter, auf dem man sagen konnte, ich habe angerufen und habe keinen erreicht. Man wurde in keine Warteschleife geschickt. Es gab keine Voicemail, sondern entweder hatte man Glück und eine Leitung war frei oder man musste es halt nochmal versuchen.
Ja.
Das können sich die Leute, die heutzutage für die Telefonseelsorge arbeiten, so nicht mehr vorstellen.
Ja, wobei das Thema, das man es öfter versuchen muss, das gibt es ja heute auch noch. Genau so. Mhm. Also es war eigentlich schon zu Beginn an, dass es immer mal wieder Anrufende gab, die gesagt haben, ich habe es jetzt aber ein paar Mal versucht und bin dann jetzt erst durchgekommen. Und das hat sich wie so ein roter Faden durch all die Jahre durchgezogen. Weil wir messen das immer, das haben wir früher getan und machen das auch heute, wie viel freie Zeiten wir haben, also wo die Leitung frei ist. Und das ist dann eine Entscheidung, wenn diese Zeit zu klein wird, dass wir eine zweite Leitung öffnen. Und es ist aber so, dass wir noch viele freie Kapazitäten hätten, nur zu der Zeit ruft dann niemand an, sondern die rufen dann halt zufällig an, wenn jemand anderes da ist.
50 Jahre, das ist einfach ja ein halbes Jahrhundert, das ist ja ein Riesensprung. Jetzt die maßgeblichen Veränderungen so mal eben zu skizzieren, ist ja nicht leicht, aber vielleicht versuchen Sie es trotzdem mal.
Naja, der große Unterschied zu früher ist, wir sind digital. Das Telefon mit der Wählscheibe und dem berühmten Klack, 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 was man in der Leitung gehört hat, gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt Voice over IP, es ist im Grunde auch das Telefon, läuft über das Internet. So wie wir jetzt eben auch mailen und chatten. Das heißt, wir haben uns auch verändert in dem, was wir anbieten. Und das ist auch mit die wichtigste Veränderung, dass wir zwar noch Telefonseelsorge heißen, aber dass wir auch mailen und chatten und telefonieren. Also wir machen alles drei inzwischen.
Vielleicht so von Beginn, als die Telefonseelsorge mit an den Start ging, gab es Pi mal Daumen 80% der Menschen, die aus der Telefonzelle angerufen haben. Ich glaube, die letzte Telefonzelle, wann ist die abgebaut worden? Vor ein paar Jahren. Also so. Und da war nochmal viel wichtiger, dann gab es ja eine Zeit lang, man kennt das aus dem Telefonhäuschen, fasse dich kurz, man konnte praktisch für 23 Pfennig, also 20 Pfennig in der Telefonzelle, unbegrenzt telefonieren. Und das hat sich natürlich für die Post damals, solche Post, nicht gelohnt und die haben sozusagen so eine Begrenzung eingeführt. Und das war einer der ersten entscheidenden oder einschneidenden Schritte in der Telefonseelsorge, dass wir uns Sorgen gemacht haben, was ist denn, da steht jemand in der Telefonzelle, ich glaube, du hast das sogar auch mit erlebt mit den Kindern und hat keine Groschen mehr. Wie, also das geht ja gar nicht. So. Und da gab es halt eine Initiative, so dass letztendlich die Telefonseelsorge, das war ein Prozess von mehreren Jahren, rausgenommen wurde und die Free-Call-Nummer bekommen hat.
Also. Naja, und damals wurde eben von der Telefonzelle oder von zu Hause telefoniert. Und da war auch deutlich, dass Telefonseelsorge ganz, ganz häufig auch von Frauen angerufen wurde, weil die früher noch mehr zu Hause waren. Einfach da so eine, wirklich noch diese geschlechtliche Aufteilung war. Mit der Einführung der Handys hat sich das verändert. Dadurch war ich plötzlich auch verborgen, geheim, erreichbar mit meinem eigenen Mobiltelefon. Und da sind damals die Männer stark in der Frequenz mit Anrufen auch aufgetaucht in der Telefonseelsorge. Und da war es auch in der Zeit sehr wichtig mit der Free-Call-Nummer, die du gerade erwähnt hast, Birgit, dass die eben auch nicht auftaucht im Einzelverbindungsnachweis, ne, sondern dass die einfach, weil sie nichts kostet, auch gar nicht erst auftaucht und somit auch, wenn jemand auf die Rechnung guckt, nicht gesehen hat, oh, da hat ja jemand bei der Telefonseelsorge angerufen, was ist das denn gewesen?
Also wirklich ein vertrauliches Gespräch.
Ja.
Was ich ganz spannend finde an der Telefonzelle, das bedeutete ja, die Menschen, in dem Fall überwiegend Frauen, sagen Sie, haben sich auch von zu Hause wegbewegt, eben weil vermutlich auch viele Probleme was mit dem häuslichen Kontext zu tun hatten, oder ist das zu kurz gedacht?
Also es gab es auch, wir haben ja von Anfang an auch immer mit häuslicher Gewalt zu tun gehabt und haben es heute noch so, damals mehr, weil es da kaum an, eigentlich gar keine anderen Stellen gab. Es gab das Frauenhaus und die Frauenberatungsstellen, aber heute gibt es ja die Hotline bei häuslicher oder sexualisierter Gewalt. So. Und die Frauen haben dann von einer Telefonzelle aus angerufen, um nicht nachverfolgt zu werden. So, das stimmt.
An was ich mich erinnern kann, Kinder haben auch aus der Telefonzelle angerufen. Ne? Und zum Beispiel, wenn sie ein schlechtes Zeugnis hatten und hatten Angst, nach Hause zu gehen. Oder ich erinnere mich, die hatte ich selber am Apparat, als ich damals Ende der 90er hier angefangen habe. Das war plötzlich ein Gespräch in der Leitung mit zwei Kindern, die behaupteten, sie seien von zu Hause weggelaufen, weil sich die Eltern so schrecklich gestritten hätten und hätten Angst, dass die sich prügeln und sind einfach im Pyjama in der Telefonzelle unten an der Straße gestanden und trauten sich nicht mehr zurück nach Hause. Das war gar nicht so leicht. Wie geht man damit um? Ne? Und ich habe die damals dann zu Eltern von guten Klassenkameraden, Freunden geschickt. Und die haben sich dann wiederum dann gemeldet, die Eltern haben gefragt, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir das besprochen, wie könnte man mit so einer Situation am besten umgehen. Aber das ist so ein schönes Beispiel, ne, dass manchmal die Telefonseelsorge auch so ein Notanker war. Ne? So, um irgendwie mit seiner Not einen Ansprechpartner zu haben.
Und es war damals ja so, dass die Werbung auch in den Bussen und Bahnen war. Also von daher haben wir dann eben auch die Menschen und besonders Schülerinnen und Schüler erreicht, die halt jeden Tag mit Bus und Bahn gefahren sind.
Jetzt haben wir schon gesagt, natürlich die technischen Voraussetzungen haben sich grundlegend verändert. Wenn man jetzt mal einen Blick darauf wirft, mit welchen Themen sich die Menschen an Sie wenden, gibt es da auch so eine Veränderungslinie oder sind es grundsätzlich die gleichen Kernthemen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, sind es die gleichen Kernthemen. Es ist von Beginn an das Thema Einsamkeit ein Thema, was sich durchzieht durch die 50 Jahre. Das Thema Beziehungen zieht sich durch die 50 Jahre. Das Thema Erkrankungen, psychische Erkrankungen zieht sich auch durch. Es sind andere Themen dazugekommen, also zum Beispiel alles, was so sozusagen mit der Digitalität zu tun hat, von abgehauen sein über 24 Stunden Mobbing. Also es gab auch früher Schülerinnen und Schüler, die angerufen haben, die in der Schule gemobbt worden sind, aber heute bezieht sich das ja nicht nur mehr auf die Schule, sondern man ist immer online und wird gemobbt. Also es sind eher Themen dazugekommen durch die Digitalisierung und die ständige Erreichbarkeit. Aber diese Grundthemen sind anders. Bei den psychischen Erkrankungen hat sich ein bisschen was verschoben. Also wir haben heute mehr Angsterkrankungen.
Ja, also wir merken natürlich an solchen einschlagenden Erfahrungen wie Corona, dass das was macht, auch mit der Gesellschaft. Also unser Eindruck ist, das haben wir natürlich jetzt nicht so erforscht, weil wir ja mit unseren anonymen Daten nicht so forschen können, aber das, was alle so spiegeln und was in unserer Statistik, die wir von Anrufen anfertigen, so sehen können, dass einfach dass die Ängste von Menschen höher geworden sind. Also dieses Gefühl, ich bin in einer sicheren Umgebung oder ich bin in einer sicheren Welt, das hat abgenommen. Das können wir ganz deutlich in den Gesprächen wahrnehmen. Also es gibt viel mehr Themen Angst. Und ein anderes Begleitthema ist auch so depressive Verstimmungen, was eine Folge von Angst ist oder einen Zusammenhang damit hat, ne? Dass ich im Grunde an der Komplexität der Welt, an den vielen Schwierigkeiten, an dem, was ich jeden Tag mitkriege, dass es so eine Schutzreaktion gibt, boah, ich schalte einfach ab, ich will einfach nicht mehr. Ne? Also dass da so eine depressive Stimmung, so ein Rückzugsgedanke so entsteht, so ein Stück weit sich aufzugeben auch, ne? Oder nicht mehr zu können, keine Energie, keine Kraft mehr zu haben. Das taucht schon viel auf als Kernthema. Und also deswegen, es haben sich nicht die Themen verändert, sondern ich finde, es hat sich ein bisschen die Atmosphäre verändert. So, also die Frage, wie rufen die Leute an, mit welchem Gefühl, mit welchen Ansprüchen, mit welcher Kommunikation. Also wir finden auch, dass die Kommunikation rauer geworden ist und direkter. Früher war man höflicher. Ja. Da hat man gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich möchte hier ja nicht anrufen und irgendwie anderen Gesprächszeit wegnehmen. Die Anrufe gibt es heute immer noch auch, aber doch selten noch. Und es gibt andere Anrufe, die sagen, so Leute, ich muss mich jetzt mal auskotzen und mir, was mir alles an Ärger ist und so. Also es wird viel direkter, manchmal auch mit mehr Ärger kommuniziert oder mit einem höheren Anspruch. Ja, weil es auch vertrauter ist, seinem Ärger Luft machen zu können. Ne? Das ist ja auch eine Lernerfahrung über die sozialen Medien, über die öffentliche Kommunikation. Das kriegen wir hier auch mit, ne? Diese Veränderung.
Hat sich die Altersstruktur verändert? Können Sie das überhaupt nachvollziehen? Das lässt sich da statistisch nachvollziehen?
Ja, wir können das nachvollziehen, weil wir so in der glücklichen Lage sind, dass es seit Beginn an Jahresberichte gibt mit den Zahlen. Und das ist für uns jetzt spannend gewesen im Rückblick, so wie sich die Altersstruktur verändert hat. Wenn wir anfangen von den Mitarbeitenden, war zu Beginn das Durchschnittsalter lag bei 32 Jahren. Und heute liegt es bei 61 Jahren.
Ja, okay.
Also das ist sozusagen schon mal, ist ja auch was in Bezug aufs Ehrenamt und wie Ehrenamt verändert und wer Ehrenamt macht. Also da gibt es so einen Teil. Und bei den Anrufen ist es eigentlich von der Altersstruktur so geblieben. Was sich ergänzt hat, ist wieder Mailen und Chatten. Dass da mehr die jüngeren Leute diese beiden schriftbasierten Medien in Anspruch nehmen. Also das Durchschnittsalter beim Chatten liegt oder so die Häufigkeit zwischen 14 und 29, 30. Beim Mailen fängt es auch früh an und geht aber weiter bis 40, so Pi mal Daumen. Und beim Telefon ist die Hauptgruppe zwischen 49 und 69. Also so hat es sich verändert. Wir erreichen mit unseren anderen Medien, mit Mailen und Chatten, eben auch jüngere Leute. Und wir haben, also es ist auch dem geschuldet, dass man ja mittlerweile auf die Telefonseelsorge hinter jedem oder vor jedem Film verweist, der irgendwie mit Gewalt zu tun hat, mit häuslicher Gewalt, mit Depressionen, mit Suizid. Also wir sind sozusagen von der Werbung in der Mitte angekommen und von daher erreichen uns da auch viele.
Das ist vielleicht nochmal interessant, so als Nachschlag zum Thema, haben sich die Themen verändert? Und tatsächlich bei Mail und Chat ist der Anteil an suizidalen Gesprächen viel höher. Das ist beim Telefon immer bei wenigen Prozent, so zwischen 2 und 5%. Das klingt wenig, das ist aber auch jede Woche 2 bis 3 Gespräche zum Thema Suizid zu führen oder mit Menschen zu sprechen, die suizidale Gedanken haben. Und im Mailen und Chatten liegt das über 30%. Also und das ist ein enormer Unterschied. Wir denken, dass einfach in diesem schriftlichen Medium, es ist leichter, das anzusprechen. Es ist ja auch direkter. Im Chat wird viel direkter gesprochen. Da wird nicht irgendwie erstmal so Smalltalk betrieben, bis man sich so ins Thema rantraut, sondern zack, ich habe das, mir geht's schlecht, ich will nicht mehr leben. So, das taucht in Mail wie in Chat viel häufiger auf. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum es so wichtig uns immer war, auch in diese Medien mit Begleitmedien mit einzusteigen.
Und viele junge Leute, die uns im Chat oder Mail kontaktieren, weil sie Suizidgedanken haben, vergewissern sich erstmal, dass wir es auch nicht weitergeben. Also die Telefonseelsorge ist mit ihrem geschützten Angebot. Also wir sind ja verschwiegen und wir sind nicht verpflichtet, wenn jemand suizidale Gedanken äußert, das weiterzuleiten. Das tun viele Beratungseinrichtungen. Und da ist es was, wo die Telefonseelsorge einen super Vertrauensvorschuss hat. Also ich komme drauf, weil letztens gab es ein Interview mit einer Influencerin, Schweigenbrechen heißt sie, und die hat nochmal Fragen aus ihrer Community. Tausende von Leuten, die ihr folgen. Und da war das Thema, dass wir auch nichts weitergeben, unglaublich wichtig, weil ansonsten sich die Menschen sich ja nicht melden. So. Und das finde ich ist eben ein Merkmal für Telefonseelsorge. Das haben die anderen Beratungseinrichtungen.
Das ist interessant, die Anonymität, die früher ja für die Anrufenden selbstverständlich war, wie für uns auch. Die verändert sich. Also selbst unseren Ehrenamtlichen ist es gar nicht mehr so wichtig, wie früher anonym zu sein. Manchen schon, aber vielen auch sagen, nö, ich erzähle das auch in meiner Bekanntenkreis oder ich bin auch in der Öffentlichkeitsarbeit mit aktiv. Und auch auf der Kontaktseite der Anrufenden oder Mailer-Chatterin, die haben es nicht so mit der Anonymität, so, ne? Weil klar ist, ne? Also wenn ich kommuniziere, bin ich auch irgendwie auffindbar. So. Das ist normal geworden. Aber die Vertraulichkeit und dass das, was ich hier erzähle, wirklich in guten und vertrauenswürdigen Händen ist und damit nicht agiert wird, das ist total wichtig geblieben.
Und es ist, ich kann das nur unterstreichen, wir sind jetzt schon mehr als oder knapp 15 Jahre bei Facebook und jetzt seit einigen Jahren bei Instagram, und es gibt immer welche, die uns über Instagram und Facebook anschreiben wegen ihrer Themen mit Klarnamen. Die verweisen wir dann auf unser gesichertes Portal. Wir beraten nicht über Messenger-Dienste. Mhm. Aber das ist so unterstrichen, das ist nicht wichtig, sondern die Verschwiegenheit ist wichtig.
Das ist ja ungeheuer komplex, also vielleicht auch komplexer geworden über die Jahrzehnte. Was müssen denn eigentlich Menschen mitbringen, die für die Telefonseelsorge arbeiten wollen in diesem Zusammenhang?
Na, also mitbringen, erstmal neugierig zu sein, Interesse an anderen Menschen zu haben und selbst einigermaßen stabil zu sein. So, mehr brauchen sie.
Und alles andere kriegen Sie dann, lernen Sie dann hier?
Lernen Sie, wenn Sie es lernen wollen und können.
Ja.
Also es ist, glaube ich, also unsere Erfahrung in der Ausbildung ist, wir werden ja alle geprägt in unserem Alltag, möglichst schnell, effizient, zielorientiert und inhaltlich präzise Antworten zu geben. Also das heißt, wir sind ganz schnell mit Tipps, mit Ratschlägen, mit Ideen unterwegs, die wir weitervermitteln und in Alltagsgesprächen auch mit Freunden, Bekannten und Kolleginnen und Kollegen, wenn da ist, ach, ist so schwierig, hast du schon mal daran gedacht, hast du das schon mal überlegt, hast du schon mal so rum, das, bist du das angegangen. Und das ist das, was wir in der Telefonseelsorge gar nicht tun, weil wir wissen, wenn Menschen hier anrufen, die suchen emotionale Entlastung. Die wollen erstmal hören, dass man sie versteht in ihrer Situation, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie akzeptieren, auch wenn es peinlich ist, auch wenn es schwierig ist, auch wenn man sich selbst eigentlich mit dem Problem für dumm hält, das dürfte man eigentlich gar nicht haben. Und dass wir hier mitkriegen, aha, das gibt es, das darf so sein, so wie es ist. Und das bedeutet, dass ich gar nicht so schnell mit Lösungen und Veränderung unterwegs bin, sondern erstmal mit Annahme und Akzeptanz von Schwierigkeiten. Und das ist manchmal ganz schön schwer, sich abzugewöhnen. Das ist unsere Hauptaufgabe, in so eine Gesprächskultur einzuüben, die befähigt, ja, wirklich zuzuhören. Das ist unser Zuhörverständnis, zu sagen, zu merken, okay, was ist bei meinem Gegenüber, wie kann ich das so wiedergeben, dass mein Gegenüber dadurch sich entlastet fühlt, verstanden fühlt, und dann kommt meistens eine Idee zur Veränderung von der Person selber. Mhm. Das brauchen wir dann gar nicht mehr zu tun.
Mhm. Und Sie haben ja gefragt, was so Ausbildungsinhalte sind oder was man lernt. Und eins ist eben auch wirklich, Menschen in Krisensituationen zu begleiten und zu wissen, Krisen laufen in einer bestimmten Form ab und in Phasen. Und was ist denn möglich in welcher Phase? Also wenn gerade jemand unter Schock steht, soll ich mal auf?
Nein.
Also wenn jemand gerade unter Schock steht, erreiche ich ihn gar nicht. Es ist anders, als wenn der an einer anderen Stelle in der Phase ist und aufnahmebereiter und noch Neuorientierung sucht. Das ist was, was wir lernen oder was wir lehren eben auch. Und wie geht das im Schriftlichen, wo ich keine Stimme habe, keine Betonung und meine Gefühle, wie soll ich sie rausbringen? Also so, unsere Stimme verrät ja ganz viel über unsere Emotionen. Das ist also auch nochmal ein Teil, der Unterschied zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit, das zu vermitteln. Und dann haben wir ja alle Themen, die es gibt, praktisch. Wir sind nicht begrenzt und machen nur Frauenberatung oder Gewaltberatung, sondern haben halt alle Themen. Und da so eine Offenheit zu erreichen, also ja, ja, wie komme ich in Kontakt mit den unterschiedlichen Menschen, mit ihren unterschiedlichen Themen? Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich, ein Gespräch zu eröffnen? Und dann wiederum auch, wie kann ich ein Gespräch beenden? Mhm. Weil es gibt auch viele, die würden dann immer weiterreden, mhm, oder weiterschreiben manchmal, oder so, möchten sie gerne eine Brieffreundschaft, mhm, und so. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Mhm.
Hat es viel mit Fragen zu tun, also zuhören, das haben Sie schon betont, aber hat es auch viel mit Nachfragen zu tun?
Ja, das sind Sie jetzt bei einem Steckenpferd, was wir hier gerade, ich zumindest gerade habe. Es gibt gute Fragen, die man stellen kann, und das ist auch ein wichtiges Thema. Was frage ich denn Sinnvolles? Ne? Und eben möglichst wenig zu Informationen nachzufragen. Ne? Ja, wie ist denn das genau mit Ihrem Mann? Oder wie ist das denn genau mit Ihrer Frau? Und was ist denn der Grund, dass er plötzlich ausgezogen ist? Oder hat die denn vielleicht irgendwie einen Freund? Also so, das sind häufig auch Interessensfragen, die ich aus Not stelle, weil ich als Zuhörender Orientierung brauche und einen roten Faden. Ne? Das sind aber alles Fragen, die für den Anrufenden in seiner Problematik gar nicht wichtig sind und von seinem Gefühl ablenken. Ne? Und dann, ich fange dann an, plötzlich irgendwie nur im Kopf nachzudenken. Und wie ist denn das alles? Deswegen sind für Fragen, gerade diese Fragen, die sind bei uns eigentlich nicht erwünscht. Mhm. So, ne? Also die bringen nichts. Ne? Es gibt gute Fragen, zum Beispiel nach Ambivalenzen. Ne? Ich bin hin und her gerissen. Ne? Wo bin ich hin und her gerissen? Oder ich habe eine Unsicherheit und gleichzeitig habe ich eine Hoffnung. So, und danach zu fragen, das sind nützliche Fragen. Und also genau diese Frage nach Fragen, das ist bei uns seit vielen, vielen Jahren in der Telefonseelsorge immer ein großes Thema gewesen, wo wir auch viel zu geforscht haben. Also, wie ist denn diese Ausbildung, wie kann man die auch angleichen an unsere Kommunikation, die wir im Alltag nutzen und die in unserer Gesellschaft gerade hilfreich ist. Vor 50 Jahren, das war auch so eine Redensart, haben alle gerodgert. Mhm. Das war so das geflügelte Wort in der Ausbildung, wir rodgern. Das geht zurück auf Carl Rogers, den Begründer der Gesprächspsychotherapie, der Klientenzentrierten. Und dabei eben zuhören und Empathie geben, ne, und Wertschätzung zeigen, das waren da die fundamentalen Kompetenzen. Und das ist heute immer noch genauso. Und gleichzeitig braucht man in der medienvermittelten Kommunikation noch anderes. Ne? Und zum Beispiel Gespräche zu steuern. Wie kriege ich das hin, wenn ich keinen Blickkontakt habe, wenn jemand mir nicht wirklich hier gegenüber sitzt, dass ich das Gespräch in der Hand behalte, dass es nicht sich verzettelt zum Beispiel, oder dass Anrufende so viel reden, dass ich gar nicht mehr dazwischen komme. Solche Dinge. Das heißt, das Gespräche führen, das erschöpft sich nicht im Fragestellen, sondern auch im guten Begleiten. Ne? Und das heißt, es ist wichtig, immer auch wichtige Schlüsselbegriffe, die ich raushöre aus den Themen, zu benennen oder Dinge mal so zusammenzufassen, dass mein Gegenüber sagt, ja, genau so, das ist ganz richtig verstanden, genau so ist das. Also die Gesprächsführung setzt sich aus vielen unterschiedlichen Themenbereichen zusammen, die wir so miteinander verbinden.
Da höre ich schon, da hat man eine ganze Menge zu lernen, oder da kann man eine ganze Menge lernen, wenn man offen dafür ist.
Genau.
Ja.
Und das ist ja auch was die Menschen reizt. Also unsere Ausbildung geht so Pi mal Daumen 18 Monate, jede Woche 2,5 Stunden. Und am Anfang gibt es viele, die denken, naja, ich kann telefonieren, ich kann mailen, ich kann chatten. Mhm. Und meine Freundin sagt auch immer, ich kann super zuhören. Oder mein Kollege hat gesagt, Mensch, geh doch mal zur Telefonseelsorge, du kannst so toll zuhören. Und viele fragen sich dann zu Beginn, naja, weshalb brauche ich denn 18 Monate Ausbildung, nur um zuzuhören? Und dann merken ganz viele gleich zu Beginn, es gibt Zuhören und es gibt Zuhören. So. Und bei den Fragen stellen, mein Satz ist immer dazu, naja, was machst du dann mit der Antwort? Also wofür ist die Antwort gut? Mhm. Und ganz viele schon gleich nach 3-4 Monaten in der Ausbildung, wir haben jetzt gerade eine frische Ausbildungsgruppe, deshalb ist es so präsent, sagen, boah, bei mir hat sich die Kommunikation total verändert. meine Frau hat gesagt, Mensch, irgendwie, du bist ja jetzt aber nicht bei der Telefonseelsorge. Und gleichzeitig sagt sie, aber es ist spannend, mit dir zu reden. Ich höre ganz anders und ich nehme mich an Fragen zurück. So, also viele, alle, würde ich sagen, da kann ich wirklich mal, alle erleben die Ausbildung als bereichernd für ihr eigenes Leben. Und das, glaube ich, hat auch damit zu tun, die Verweildauer bei uns ist bei mehr als 11 Jahren. So, beim Ehrenamt, was 120 Stunden in der Woche, im Jahr erfordert, Tag und Nacht, Weihnachtenverpflichtung, Osternverpflichtung, Supervision, jeden Monat verpflichtend und auch noch die Fortbildungen, die auch verpflichtend sind. Ich sage das in dieser Deutlichkeit, weil Ehrenamt und Verpflichtung ist ja, sind ja mal so zwei Sachen. Aber diese Bereicherung, die die Menschen erleben, dadurch, dass sie anders kommunizieren, sprich anders zuhören, macht ihr Leben so reich, dass sie gerne hier auch sind. Und für die Einrichtung, für die Institution ist das natürlich auch schön, also Menschen zu haben, die schon länger da sind, die erfahren sind, die, und in den Supervisionsgruppen gibt es dann die Mitarbeiterin, die schon 50 Jahre dabei ist und die gerade angefangen hat, und die lernen auch voneinander. Und das ist eben auch das Bereichernde. Wann hat man das im Leben? Da sitzen 38-Jährige mit einer 84-Jährigen zusammen. Sie haben dieselbe Arbeit, in Anführungsstrichen, können sich austauschen und von ihren Erfahrungen lernen.
Wie ist denn die prozentuale Aufteilung Männer und Frauen von Mitarbeitenden?
Pi mal Daumen 30-70.
30% Männer und 70% Frauen.
Hat sich eigentlich nie verändert.
Und was mich noch interessieren würde in dem Zusammenhang, wenn die Leute beginnen mit der Ausbildung, gibt es auch welche, die irgendwann sagen, ah, das ist doch nicht das, was ich machen wollte?
Absolut.
Ja, also es ist einmal so, dass sich immer viel mehr bewerben, als wir nachher eine Ausbildung nehmen, weil viele sich auch erstmal orientieren, haben vielleicht ganz andere Vorstellungen als das, was hier tatsächlich angeboten wird. Und wir haben dann auch eine Orientierungsphase am Anfang der Ausbildung. Also wir haben mehrere Abende, wo schon Ausbildung stattfindet, aber wo zum Beispiel auch ein Beobachtungsteam aus unseren Ehrenamtlichen mit dabei ist, wo wir genau gucken, wie gehen die Leute miteinander um. So, ne? Und das ist vielleicht nochmal das, was man tatsächlich mitbringen muss. Ne? Also keine fachliche Vorkenntnis, aber so eine Fähigkeit, sich zu öffnen, eine Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Keine Angewohnheit zu haben, andere ständig zu unterbrechen. Vielleicht nicht ganz still zu sein, sondern sich auch äußern zu können in einer Gruppe. Interesse am eigenen, an der eigenen Entwicklung zu zeigen. So, das ist das, was wir in der Orientierungsphase uns anschauen und danach entscheiden, nehmen wir so jemand in die Ausbildung auf. Und da bleiben dann schon nur eine kleinere Gruppe übrig. Und dann wiederum kann es auch sein, dass während der Ausbildung sich nochmal für den einen oder die andere zeigt, nee, das ist doch nichts für mich. Und das betrifft vor allem Menschen, die wirklich so, mehr so anpacken. Also das sind ja auch keine Leute, die dann gescheitert sind. Bei uns gibt es eigentlich nie so die Idee, dass man an der Ausbildung scheitert, sondern dass man einfach jemand ist, wirklich besser mit Leuten konkret im Umgang ist, zum Beispiel Leuten hilft auf den Behördengängen oder so, ne, wo man wirklich lösungsorientiert ist, wo es darum geht zu sagen, okay, ich betreue dich ein Stück weit. Das machen wir eben nicht, ne, sondern wir sind einfach eine Einrichtung, die Zuhörkompetenz vermittelt. Und da ist jetzt auch nicht jeder zu geboren. Das muss man für sich rausfinden. Ist das was, was mir steht, was ich gut lernen kann, wo ich auch so eine Zufriedenheit mit verspüre? Weil wir wollen keine Menschen haben, die hier mitarbeiten, die das belastet oder in irgendeiner Form als anstrengend oder als, ja, ich bin eigentlich ganz anders, aber hier muss ich halt so sein, ne, das erleben, sondern die das so von ihrem Herzen her machen und deswegen auch das ehrenamtlich machen, weil es dann ein Kontakt auf Augenhöhe ist mit anderen Menschen und nicht von Profis gemacht wird. Das ist auch ein wichtiger Charakter von Telefonseelsorge.
Jetzt haben wir ganz viel schon über die Praxis gesprochen, über die Menschen, die anrufen, über die Menschen, die hier die Anrufe entgegennehmen oder chatten oder Mails schreiben. Jetzt müssen wir aber auch noch über dieses Jubiläumsjahr sprechen. Das ist ja eine große Zahl, 50 Jahre. Was haben Sie denn so vor in diesem Jahr?
Wir haben ganz viel vor und schon ganz viel geplant. Einmal ist so ein Jubiläumsjahr ja auch dafür da, nochmal zusammenzufassen, was war, das zu bewahren, zu verschriftlichen, so, weil, was wir halt hier auch im Gespräch hatten, die Erinnerung an Telefonzellen bis hin zu Smartphone, was ist. Von daher wird es ein Buch geben. Und dann wollen wir natürlich, dass viele Menschen sich noch weiter für die Telefonseelsorge interessieren und haben ein Quiz auf unserer Webseite, wo es um die Geschichte der Telefonseelsorge geht, wie wir eingebunden sind, was unser Einzugsgebiet ist und solche Themen. Und dann unser Medium, und durch Corona ist das ja wunderbar in die Öffentlichkeit gekommen, online. Wir halten einige Online-Vorträge in Kooperation mit der Volkshochschule hier in Hagen, wo es um sozusagen die Kernthemen geht. Was macht denn eine Krise aus? Wie komme ich da rein? Wie komme ich da raus? Wie kann ich unterstützen als Angehörige? Was macht gutes Zuhören aus? Was sind so Teile? Wie kann ich das auch in der Alltagskommunikation umsetzen? Oder 50 Jahre Ehrenamt, was hat sich eigentlich verändert? So, was sind das früher für Menschen gewesen, was sind das heute, was gibt es für Ansprüche auch an die Institution von Ehrenamtlichen? Es ist ja nicht mehr die Idee, dienen will ich, das ist mein Lohn. So, also da haben wir 7 Vorträge. Ja, dann haben wir natürlich noch mit den Mitarbeitenden feiern wir. Einmal machen wir eine Studienreise nach Bremen zu dem Kongress Leben und Sterben, wo wir ja auch nochmal eine Fortbildung haben, aber abends auch feiern werden. Dann machen wir eine Bootsfahrt mit den Ehrenamtlichen, also eine bunte Mischung, eine Ausstellungseröffnung. Mhm.
Das ist halt auch so 50 Jahre, so eine Gelegenheit, auch nochmal Danke zu sagen bei der Mitarbeiterschaft. Also, wo wir eben drüber sprachen, ne, was da so alles zugehört und dass die Leute hier so lang bleiben. Das hat auch damit zu tun, dass die hier arbeiten, gut begleitet und versorgt werden. Und da sind wir total froh, dass wir auch über die 50 Jahre immer die nötige Unterstützung hatten durch die beiden Träger, ne, der Kirchenkreis und das Erzbistum. Und wir haben ja dann nochmal den Förderverein, mit dem wir eben sowas wie ein Jubiläum auch dann noch zusätzlich finanzieren oder einfach bestimmte Dinge machen können, wie zum Beispiel unsere Webseite, ne, nochmal mit einem höheren Anspruch auch ausstatten können oder eben diese Filme, die wir machen. Und das zusammen macht einerseits die Qualität unserer Einrichtung aus, aber auch eben wirklich ein gut begleitendes Ehrenamt. Und das betone ich hier deswegen so, weil das ist wirklich der Geheimtipp für ehrenamtliches Engagement, was nötig ist. Also es reicht nicht zu sagen, ach, das sind Leute, die wollen sich gerne engagieren, dann lass die mal machen. Sondern es braucht, wenn man Ehrenamt organisiert, immer auch Fachkräfte, die sich drum kümmern, die gucken, was sind die Rahmenbedingungen, nicht betütteln, ne, sondern wirklich drum kümmern, was sind die wichtigen Rahmenbedingungen, um das gut machen zu können. Und dass ich, wenn ich ehrenamtlich hier mitarbeite, das Gefühl habe, es wird auf mich geachtet, dass ich gute Arbeitsbedingungen habe, dass ich weiß, was ich tue, dass ich weiß, wo kann ich mich hinwenden, wenn es schwierig ist, dass ich im Austausch bin, dass ich Kommunikationsmöglichkeiten habe. Und dass ich die Ressourcen einfach bekomme, die nötig sind, damit ich hier auch verantwortungsvoll arbeiten kann. Und das ist etwas, wo wir uns ein bisschen Sorgen machen für die Zukunft, ne? mit den abnehmenden Ressourcen, einfach auch im sozialen Bereich. Und wo wir aber auch gerade sehr genau gucken, was ist da auch wirklich notwendig und wofür wollen wir auch kämpfen, das zu erhalten, weil wir selber davon überzeugt sind, dass genau dieses soziale Miteinander, diese Zuhörkompetenz auch etwas ist, was freiwilliges Engagement und was Qualifizierung in der Gesellschaft braucht, ne, und wo das wirklich gut aufgehoben ist.
Und das ist ja gleichzeitig auch schon ein bisschen in die Zukunft geschaut, ne? Was ist die Perspektive? Diese Kompetenz, diese Kultur, die wird es immer brauchen.
Ja, also wir können ja davon ausgehen, dass Menschen immer Probleme haben, immer in Krisen kommen und dass sie immer Menschen auch brauchen, die da sind, die sie begleiten. So. Und das Konzept, die Telefonseelsorge mit Ehrenamtlichkeit zu machen, ist ja ein Konzept, ist ja nicht damals aus einer Not geboren oder so, sondern es gibt viele Studien darüber, die sagen, da berät oder begleitet ein Mensch. So. Wir haben das öfter mal in den Mails oder am Telefon, die sagen, ja, ich habe zwar eine Therapeutin, aber die wird ja bezahlt. Sie machen das ja so. Das heißt nicht, dass das Bezahlte schlecht ist, aber es ist anders und hat eine eigene Wirkung. Und für manche reicht das. Mhm. Und ich finde, eine Gesellschaft und eine Kirche sollte sich das auch weiter leisten.
Was die Telefonseelsorge der Zukunft, die wird auch ein bisschen anders aufgestellt sein als damals. Ne? Vor 50 Jahren hat man eine Telefonseelsorge vor Ort gegründet, weil man gesagt hat, wir wollen hier in unserer Region ein Seelsorgeangebot machen. Und dieser Vor-Ort-Gedanke, der gilt immer noch für die Ehrenamtlichkeit. Ne? Also ehrenamtliche Menschen zu bekommen, bedeutet, ich muss regional verortet sein. Also wir brauchen im Grunde diese 100 Telefonseelsorgestellen in Deutschland, damit wir an allen Orten einfach auch einen Pool von Freiwilligen haben, die nicht so wahnsinnig weit anfahren müssen, ne? Die das zwar teilweise auch inzwischen schon von zu Hause haben, aber gleichzeitig merken wir auch, es braucht auch einen sozialen Ort, es braucht einen Versammlungsort, es braucht eine Heimat, früher hat man bei Klöstern gesagt, ein Mutterhaus, ne? So, wo man als Gruppe auch zusammenkommen kann. Das wird so bleiben. Und gleichzeitig durch die digitale Vernetzung werden wir auch aber ein Hilfesystem im deutschsprachigen Raum. Immer mehr. Wir sind es eigentlich schon. Und wir müssen als Organisation dann noch mehr hinkommen, dass wir uns nicht mehr als einzelne Telefonseelsorgestellen in Deutschland nur wahrnehmen, sondern wirklich als eine Telefonseelsorgegemeinschaft, die gemeinsam auch das Angebot bundesweit strukturiert. Allein, dass wir auch erreichbar bleiben in allen Regionen, dass wir schauen, wie verteilen wir die Kräfte gut, ne? Und wie schaffen wir das auch, einen gemeinsamen Qualitätsstandard zu haben. Ne? Also im Bereich Seelsorge ist so die Frage nach Qualität ja noch nicht so erforscht, ne? Sondern das ist so in der Beratung schon etwas mehr, ne? Da ist das schon vorhanden. In der Therapie auch, und da gucken wir auch ab natürlich, ne? Sagen, okay, woran kann man messen, dass wir eine gute, qualifizierte Seelsorge im Bereich der Medien machen. Das alles wird uns in der Zukunft beschäftigen und uns da auch kompetent bleiben und lassen, so, ne? Dass wir das weiterhin anstreben werden.
Jetzt haben wir ganz viele Themen berührt und sind auch ein bisschen ins Detail gegangen und wir könnten das auch ganz sicherlich noch weiter tun. Ist noch etwas offen geblieben für Sie beiden? Gibt es noch was, was Ihnen am Herzen liegt, was Sie gerne einfach sagen möchten jetzt in diesem Zusammenhang mit Blick auf das Jubiläum oder einfach auf Ihre Arbeit bei der Telefonseelsorge?
Also was ich noch sagen will, einfach mal sagen, dass ich hier total dankbar bin, jetzt seit 25 Jahren hier zu arbeiten. Einmal, weil ich so eine tolle Kollegin habe, die auch schon seit 26 Jahren oder über 27 Jahren hier mitarbeitet. Sowas ist ein Geschenk, ne? So einen Rahmen zu haben. Und was Zweites, was auch an jetzt nicht 50, sondern für mich 25 Jahren Telefonseelsorge ein Geschenk ist, und zwar hier in Hagen zu sein, ist, mit welcher Offenheit und Freiheit wir hier arbeiten können. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir hier, ich sage das jetzt mal mit einem gewissen Stolz, auch ziemlich gute Arbeit machen. Weil wir immer hier über den Tellerrand gucken durften, das darf man nicht überall, ne? Sondern wir durften und konnten in Europa mitarbeiten. Wir haben europäische Projekte hier durchgeführt.
Wir haben auch den Krisenkompass mitentwickelt. Also der genau. Deutschlandweit gilt. Und da war immer auch unser Träger, die katholische und evangelische Kirche, unterstützend und wohlwollend und hatte nie so eine Enge, dass was nützt uns das denn, sondern ja, es nützt uns was. So, das finde ich klasse. Und ich finde es auch klasse, in Hagen zu sein. Das Netzwerk ist total toll. Also Hagen ist ja eine Großstadt und trotzdem gibt es solche Strukturen, dass man sich in der Szene, sag ich mal, der Community kennt und super gut vernetzt ist. So, also ein Beispiel war ja jetzt auch bei der Demonstration, so alle Organisationen waren dabei, es geht miteinander, klar, man streitet auch, aber ich erlebe Hagen in dem kirchlichen und sozialen und psychosozialen Bereich auch sehr verbindlich im Umgang miteinander. Und das macht es auch leicht. So. Und bei dem, zum Beispiel bei dem Krisenkompass mussten wir ja mehr als 160.000 Euro sammeln dafür. Und da gab es in unserem Einzugsgebiet eine große Bereitschaft. Es ging deutschlandweit, aber gerade hier in unserem Einzugsgebiet, ja, ist viel Geld zusammengekommen.
Ja. Ja, ich würde, glaube ich, an der Stelle sagen, herzlichen Dank für Ihre Offenheit und für die vielen Informationen. Und ja, ich wünsche Ihnen ein gutes Jubiläumsjahr. Wir werden uns noch begegnen. Ja, und dann würde ich an dieser Stelle sagen, herzlichen Dank.
Ja, danke.
Ja, gerne.